Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases.
Yes, neue Woche, neue brennende Deutschrap News, aber wir haben auch ein bisschen Musik dabei und wundert euch nicht, diese Woche wird auch ein bisschen gossiplastiger. Wir starten rein mit einer komplett überraschenden News. Favorite veröffentlicht aus dem Nichts ein Diss-Track gegen Bones MC, der insgesamt 14 Minuten geht, und wir sprechen darüber, was so die Reaktionen aus der Szene waren, wie Favorite selbst diesen Track erklärt und probieren auch Antworten zu finden auf die alles entscheidende Frage, warum zur Hölle des Favorite Bones MC auf 14 Minuten. Aber das war's noch nicht mit der Musik. Auch Kurdo hat einen neuen Song rausgehauen, in dem er auch Rata erwähnt. Und es sind super viele Schlagzeilen um Kurdo herum entstanden, denn er gibt gerade zum ersten Mal seit Jahren Interviews und hat dort über 800.000 Euro Schulden, Privatinsolvenz, die Trennung von den Aslaks damals gesprochen und auch die ein oder andere Real-Rap-Story zu seinen früheren Idolen rausgehauen. Und zum Abschluss werfen wir mal einen Blick auf ein bisschen Gossip aus den letzten zwei Wochen. Es gab echt super viele Deutschrap x Promi-Crossovers mit der ein oder anderen brisanten Hintergrundgeschichte. Wir hatten Kapi und Katja, die letzte Woche beim Bankett vom FC Bayern München waren, dort dann auch Fotos mit den Fußballspielern gemacht haben, und das ist schon sehr, sehr wild, wie die dort überhaupt gelandet sind. Und auch ansonsten geht auf Zypern gerade richtig, richtig viel. Irgendwie Crossovers zwischen 187, Team Cuckoo, Kapi und Flair, und all das besprechen wir heute. Und das gleiche Spiel haben wir auch auf dem Münchner Oktoberfest, denn plötzlich sind da Schlagzeilen erschienen wie Oktoberfestgerüchte, was läuft da, Kathi Hummels mit Kollega auf der Wiesn. Und wir klären auf, wieso hängt Kathi Hummels plötzlich mit Rappern wie Kollega und Rin ab, wieso knabbert sie mit Kollega am Leben Kuchenherz und warum ist überhaupt Drake auch auf dem Oktoberfest? Ja, freut euch auf eine spannende deutsche Flussfolge mit viel Musik, News, Gossip, und jetzt ganz viel Spaß.
Werbung.
Ey Sherwin, erinnerst du dich noch daran, als wir damals mit dem Podcast gestartet sind? Da haben wir auch beide mit dem Traden angefangen. Und ich kann mich noch so voll gut dran erinnern, wir hatten dann auch so eine Freundes-WhatsApp-Gruppe, da hat man jeden Tag reingeschrieben, drüber geschrieben, welche Aktie man sich jetzt gegönnt hat. Jeder hatte auch irgendwie so einen anderen Neo-Broker, und dann hat man irgendwie so darüber berichtet, was so die Vor- und Nachteile sind, womit man gerade struggelt, was gut läuft, und irgendwie sich sehr viel darüber ausgetauscht. Und je mehr man so in das Thema Trading dann reingekommen ist, hat man auch gemerkt, welchen Vorteil es hat, viele Handelsplätze zur Verfügung zu haben. Zum Beispiel, wenn du nach einer bestimmten Aktie schaust und dann feststellst, shit, die gibt's gar nicht bei meinem Broker, weil die den Handelsplatz nicht haben.
Ja, true. Oder auch die Handelszeiten an sich, daran erinnere ich mich auch noch, dass das immer voll der Struggle war, je nachdem, bei welchem Broker man war, dass man dann einfach auch nicht mehr handeln konnte ab einer bestimmten Zeit. Und dann auch manchmal gesehen hat, wie die Kurse gerade abgingen.
Ja, echt so. Aber aus diesem Grund bin ich jetzt auch richtig happy, dass wir quasi so einen kleinen Full-Circle-Moment haben und euch unseren neuen Partner Smart Broker Plus vorstellen. Da gibt es 30 Handelsplätze, also Nasdaq, Xetra, New York, London, Mailand, Madrid und viele weitere. Aber auch die Auswahl an Produkten ist crazy. Über 40.000 Aktien, mehr als 2.500 ETFs, 41 Kryptowährungen und es gibt sogar auch Kryptosparpläne.
Also ihr merkt schon, ein professioneller Broker, wo es wirklich viel Flexibilität, viel Auswahl gibt. Aber jetzt haben wir was richtig Heftiges für die ganze Deutschrap Plus Family fit gemacht. Egal, ob ihr schon erfahrene Trader seid oder es einfach mal ausprobieren wolltet. Denn wenn ihr euch durch unseren Link bei Smart Broker Plus ein Depot eröffnet, bekommt ihr bis einschließlich 30.11.2025 eine Porsche-Aktie geschenkt. Das ist echt heftig. Einfach eine Porsche-Aktie, die dann in eurem Depot liegt und euch gehört. Also wir mussten es richtig raushandeln für euch, aber ich denke, das ist mal was echt Nices.
Ja, Mann, safe. Also gönnt euch das auf jeden Fall. Natürlich hier auch an der Stelle der Hinweis, das ist keine Anlageberatung. Und eine Sache, die noch wichtig ist, damit ihr die Porsche-Aktie auch direkt bekommt, müsst ihr auf den Link in unserem Linktree gehen. Den findet ihr hier in den Shownotes. Und da kommt ihr dann auf eine Landingpage, wo ihr auch unser Deutsche Plus-Logo seht und darüber kostenlos bei Smart Broker Plus registrieren, Ident fertig machen. Und sobald euer Depot eröffnet ist, gibt es eine Porsche-Aktie auf unseren Nacken. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und manchmal, in so manchen Wochen, da bahnt sich schon so an, was wohl das Thema sein wird und man kann sich so ein bisschen darauf vorbereiten, worüber wir im Podcast jetzt sprechen. Und in anderen Wochen, so wie diese Woche, kommt einfach aus dem Nichts eine Sache und du denkst, what the fuck? Und genauso war es diese Woche als Favorite, der ja gerade so sein Comeback feiert und da müssen wir eben gleich mal um alles, über alle Themen sprechen, die ja so im Raum stehen, wie zum Beispiel seine neuen Zähne und so weiter. Der gerade wieder zurück ist, haut aus dem Nichts einen 14-minütigen Diss-Track gegen Bones raus. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, es wäre so ein Prank oder es stimmt nicht ganz oder sowas. Vor allem, weil auch irgendwie so animierte Cover dabei waren, wo quasi Favorite in den Rollen von Bones ist und sowas. Und ich dachte so, was geht da ab? Was ist das, ja? Hab das dann mir angehört und es ist tatsächlich so. Es ist ein 14-minütiger Diss-Track, so angelehnt, also wie eine Parodie von dem Bones-Lied, das ist Bones, ne? Das ist Bones. So, man hat es irgendwie im Kopf. Und es ist wirklich ein Lied, wo du dir genau wie bei dem Move selber die ganze Zeit denkst, was geht hier gerade ab? Also was ist das gerade?
Hast du direkt gecheckt, dass es 14 Minuten sind? Weil bei mir war das so, ich habe das so mir angehört, ich glaube Freitagmorgen oder so und bin auf YouTube und bin so automatisch halt in die Kommentare, weil ich wissen wollte, hä, was passiert da gerade? Hat irgendwer eine Antwort auf meine ganzen Fragezeichen im Kopf? Und ich höre währenddessen so dieses Lied, aber habe nie gecheckt, wie lange das geht oder so, ne? Und dann kommt so der zweite Part und der zweite Part hört auf und dann kommt die Hook und ich dachte so, ja, okay, das ist halt so ein 3-Minuten-Ding und dann geht's nochmal los, so. Und ich denke so, was, das ist jetzt schon der dritte Part? Und ich scroll so nach oben und sehe halt einfach, dass die Timeline so ganz, ganz am Anfang ist und denke so, was? Geht es jetzt wirklich 14 Minuten lang? Also ich würde wirklich komplett davon überrascht, dass dieser Track so lange geht.
Ja, ich habe das irgendwo über eine News gesehen und da war das halt so direkt in der Headline, deswegen habe ich das so gesehen. Aber ich war dann auch irgendwie, also wir hören gleich mal in den Song rein, ja, weil ich finde auch, es ist so ein Song, den kann man auch einfach 14 Minuten lang hören, weil halt immer wieder diese Hook kommt, dann diese Parts. Was ich dann auf jeden Fall noch krass fand, ist, dass der Song auf dem Platz 1 der Hype-Rankings auf YouTube war. Also er ist jetzt gerade auf Platz 2, jetzt in der Sekunde, wo wir aufnehmen, war aber gerade noch auf Platz 1. Und das ist irgendwie dieses neue Ranking, wo man so Kanäle, ich glaube von 500 bis 500.000 Abonnenten durch so Hypes unterstützen kann. Also die Leute, die anschauen. Und beispielsweise sowas wie SSIO zusammen mit KIZ war da irgendwie auf Platz 20. Also das gibt einem so ein bisschen so ein Gefühl, was da gerade abgeht, das Favorite auf Platz 1 dieses Rankings war. Und ich würde sagen, damit wir alle on the same page sind, hören wir mal kurz rein in Favorite, es ist Bones featuring Sunny Shi.
Heute ist es Papa Bones, half der Queen bei 9-11, vom Tilly Dean nur eine fressen. Jetzt will sein Papa geil nicht sprechen, er stimmt, er kackt auf einen beim Rappen. Leid sich bei einer Groupie Schnelles, heimlich ist er schwul mit Alex. Man würde diesen Künstler ehren, aber wenn er nicht der Dümmste wäre. Es ist Bones, er fliegt mit Jetpack auf die Gäste zu, bekommt den Backstage auf die Fresse. Cool, was denkt er auch, er sei den Bullen singt, weil er zu krass an der Pulle hing. Bones, den Mann beim Training trifft, der Schmerz, er trifft die Vene nicht. Bones, er ist so weltbekannt, er chillt in einem Zelt am Strand, macht dabei Geld auf Instagram, seine Eltern sind verbrannt, macht heute noch auf Drogen, doch morgen.
Ja, also, Favorite, dist Bones MC auf 14 Minuten Track, es ist Bones, auch mit diesem Totenkopf-Emoji dahinter, angelehnt an Das ist Bones, den Originaltrack von Bones MC, der vor 2 Jahren rausgekommen ist auf der Loveline-EP, wo eben auch das Stilmittel von Bones war, dass er eben immer diese Emojis ans Ende gepackt hat, auch bei Telefon ohne Kabel und so. Und man hört es auch, ne, der Beat ist sehr stark nachgebaut, die Hook ist natürlich ganz klar da inspiriert und adaptiert und einfach umgestellt. Und das war schon damals so ein heftiger Ohrwurm. Also ich weiß auch noch, ich war da gerade mit Freunden in Wien, als, glaube ich, der Track rauskam. Und wir hatten alle so einen heftigen Ohrwurm von diesem Lied. Und ich finde es wild, dass jetzt Favorite dieses Lied nochmal so raus, also so aufleben lässt einfach. Und du hast gerade auch schon das Video angesprochen, ne? So ein Lyrics-Video, was auf YouTube dazu erschienen ist, animiert von Die Brees. Ich glaube, die haben auch schon mal für Flair so Videos erstellt. Und dort sind dann halt alle möglichen Cover auch nachgestellt. Also zum Beispiel das Ne, man sieht so die Palmen aus Plastiktreppe, man sieht High und Hungrig 2 Cover mit Bones und Jizzes drauf. Und aber auch dann, was sehr überraschend kam, ist dann plötzlich auch so das Kollega Boss der Bosse Cover, was dann mit in dem Video verankert ist und so cartoonmäßig nachgestellt wird. Also, Favorite Dist Bones.
Es sind ja noch voll viele andere Cover auch mit dabei irgendwie. Also so, ich habe Sido meinen Blog entdeckt. Ich weiß gar nicht, was noch alles mit drin ist. Ich glaube, Bushido auch an irgendeiner Stelle gesehen zu haben. Ich meine, das sind 14 Minuten, aber an sich dann auch wiederum irgendwie eine witzige Idee. Also, dass er halt irgendwie diese animierten Cover reinmacht, das sorgt halt dafür, dass man nochmal so gespannter hinschaut und gucken will, okay, was geht da ab? Und bestimmt irgendwie auch einer der Teile, warum das jetzt in diesem Hype-Ranking so oben ist. Aber ja, also die Frage bleibt bestehen, warum?
Haben wir eine Antwort darauf? Also, weil ich bin dann so auf Reddit gegangen, ich habe in den YouTube-Kommentaren gesucht. Ich war wirklich überrascht, also das haben wir schon häufiger festgestellt, aber in Reddit wird dieser gesamte Diss-Track komplett tot gehatet und auf YouTube sind ja alle Kommentare übelst positiv. Was ich krass fand, ist bei Reddit sehr viele, also da gab es viele, die so halt alles an dem Track kritisiert haben und dann meinten, ey, aber bei der Hook, das hat er richtig gut hinbekommen und so nicht gecheckt haben, dass diese Hook eigentlich von Bones halt quasi ist. Also so, das war ja jetzt nicht wirklich, dass man sagen kann, habe ich ja gerade schon erläutert, so dass einfach dieses Lied quasi ein bisschen nachgestellt wurde. Das fand ich krass, dass das bei Reddit so viele nicht gecheckt haben, aber am Ende des Tages konnte ich jetzt auch nicht richtig rausfinden, was da die Hintergründe sind, dass Favorite so einen massiven Diss-Track macht, wo ja auch brutale Lines mit dabei sind. Yeah. Also man hat das gerade in dem Ausschnitt auch gehört mit irgendwie so Bones Eltern sind abgebrannt, war eine Line mit drin, dann irgendwie heimlich schwul mit Alex, also so, das ist ja jetzt schon nicht auf so einem Spaßlevel.
Also, vielleicht auch, um es ja ein bisschen aufzuholen, irgendwie, also warum dieser Diss-Track entstanden ist, weiß man nicht genau. Ich habe eine Vermutung, da kommen wir gleich dazu, wenn wir über die Szene von Favorite sprechen. Ich habe gesehen, dass auf Instagram jemand kommentiert hatte, in welchem Backstage hat er auf die Fresse bekommen und wo. Und dann hat House of Arts kommentiert, also dieses Label von Favorite, bei dem, wo er mit Jack Jetpack auf die Gäste zugeflogen ist. Nicht mitbekommen? Fragezeichen. Hashtag Ironie. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass, also ne, irgendwie nicht aufgelöst, und ich meine mich daran zu erinnern, als Favorite sein Comeback so angekündigt hatte, dass er da aber auch schon sowas gesagt hatte, wie so, ey, es werden halt große Namen gedisst und sowas. Also vielleicht ist es einfach nur genau das, also dass er halt einfach so dem nachgeht.
Es gab damals tatsächlich dieses so, ich töte Bones MC, da gab es Headlines dazu, weil er dann in Diss-Track veröffentlicht wurde, zu dem sogar auch mal eine Hörprobe schon draußen war.
Ja, krass. Ja, aber ich muss sagen, ich habe auch die Kritik gelesen. Ich hätte auch gedacht, dass eigentlich so Reddit das irgendwie mehr abfeiert, weil eigentlich Reddit-Community sehr pro-Favorite ist. Aber die Punkte sind schon valide. Also man muss ja sagen, Favorite war jetzt sehr lange Zeit weg, unter anderem aufgrund dessen, dass er in diesem Drogensumpf gesteckt hatte, was eben auch der Grund ist, dass seine Zähne so schlecht sind und wir jetzt diese ganze Zahngeschichte haben. Und einer der Hauptangriffspunkte gegenüber Bones ist eben Bones Drogenkonsum, was halt irgendwie sehr krass backfired, muss man sagen. Keine Ahnung, irgendwie gibt mir das aber auch so Vibes, wie wenn man so bis Frankfurt Bahnhof und siehst, wie sich zwei streiten und er sagt, nee, du bist ja viel größere Junkie oder sowas in der Art, keine Ahnung. Ja. Aber so, das ist natürlich irgendwie ein Kritikpunkt. Das mit den Eltern ist halt auch krass. Also ne, man muss dazu wissen, dass eben Favorites Eltern auf auch ganz tragische Weise ums Leben gekommen sind, als er noch sehr jung war. Und deswegen einfach so eine Line wie, seine Eltern sind verbrannt, random rauszuhauen oder auch nicht random und als Diss in einem random Diss rauszuhauen, ist halt irgendwie, egal wie man es dreht und wendet, sehr, sehr komisch. Und was vielleicht noch ein dritter Punkt ist, es kam ja, ich glaube, letztes Jahr Blessed zusammen mit Kollega raus. Und das war ja so ein bisschen dieser Comeback-Track, auch so einfach so voll das schöne Signal, fand ich, dass so sein alter Weggefährte Kollega ihn auf so einen geilen Track holt. Und damals, ich hatte das auch damals gesagt, also einer der Part von Favorite, dieses kann passieren, dass Mama stirbt, aber keiner jammert hier, es ist wie Pferderennen, man kommt nicht weit mit Lamentieren. Das war so einer meiner Lieblingsparts, der ist mir so nicht mehr aus dem Kopf gegangen und so. Und ich dachte mir, was für ein geiler Part und ich bin gespannt. Ich muss sagen, ich war damals gar nicht so der Über-Favorite-Hörer irgendwie, aber nach diesem Part dachte ich dann so, ey krass, so hab Bock, das hört sich irgendwie insgesamt nach so einer sehr interessanten Story an, die hier gerade abgeht und der Part ist halt übel geil, der Song ist irgendwie übel geil, Blast und sowas. Wenn wir davon mehr bekommen, I like it. Und Jetzt war es aber so, dass die Parts halt wirklich so sehr abgekattet waren und so ein bisschen so Haus-Maus-mäßig irgendwie. Also, weißt du, ich meine irgendwie, und jetzt waren die Leute eher so, wow, was geht? Was ist mit dem Favorite passiert, den wir auf Blessed gehört haben? So. Und das sind so paar Kritikpunkte, die da irgendwie jetzt mit reinfließen.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, Favorite hat einfach noch eine unfassbar große Fanbase, die eben auch teilweise auf Reddit unterwegs ist, die aber jetzt halt eher enttäuscht ist, weil das halt nicht so dem Qualitätslevel entspricht, was sie sich eigentlich gewünscht hätten, halt jetzt einfach so einen Fun-Track rauszuhauen, der halt auf irgendeine Art und Weise brutal disst, extrem lang ist, dafür, dass es eigentlich kein richtiger Diss sein soll. Also es gab jetzt auch noch so einen Vlog, der zusätzlich rausgekommen ist, geht so circa 20 Minuten, wo eben so gezeigt wird, wie Favorite das aufnimmt, wo die dann eben auch noch die Feature-Sängerin mit einladen ins Studio. Also die geben sich da ja auch Mühe, also ne, dass da extra noch eine zweite Person da ist, um mehr Variation mit reinzubringen, indem die halt so die Gesangshook macht. Und da ist natürlich auch immer mal wieder kommt dann so auf, dass halt Favorite sagt, hier, ey, Props für diese Loveline-EP, aber halt auch sagt, ihr 187, wenn man das hört, muss man aufpassen, dass man nicht zu sehr verdummt und so da in die Richtung stichelt, aber dann auch irgendwie immer wieder sagt, so auf so Rückfragen von dem Filmenden, so, hast du Bones eigentlich? Und der, nein, natürlich nicht, das soll kein Diss sein, sondern eher eine Huldigung und man nicht ganz genau checkt, ist das jetzt alles nur Ironie oder wo, in welche Richtung geht's? Er sagt auch selbst, er ist in so einen Flow gekommen und hat halt gesagt, ey, es hat nicht aufgehört, witzig zu sein, deswegen hat er halt immer weiter geschrieben und ist irgendwann eben bei 12 Parts, 14 Parts, 16 Parts gelandet und hat das selbst als Orgasmus der Seele beschrieben, was er da zustande gebracht hat. Also, das war so der Favorite-Vlog.
Ey, aber ich finde auch, also was mich gewundert hat, so, weil es ist ja ein Diss-Track irgendwie, aber manche Lines auch nicht. Also manche Lines sind so Komplimente einfach und es ist so, also voll das verkopfte Ding. Ich denke aber auch unterm Strich, es ist halt wahrscheinlich einfach dafür, um die Verkaufszahlen von dem Album zu pushen. Also irgendwie, so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das halt irgendwie der Grund ist. Er bringt ja jetzt dieses Album raus, auch unter diesem eben erwähnten Label. Und was ich auch witzig fand, ich habe gesehen, dass diese Box, also das ist ja noch nicht raus, man kann es vorbestellen. Und die haben die Deluxe-Box irgendwie reduziert. So, habe ich auch noch nie gesehen. Also, weißt du, ich meine, ursprünglich war die auf 59,99 und jetzt ist sie einfach so im Sale, ist auch so ein fetter Sale-Button dabei auf 49,99. Vorbestellung, Queen Killer Premium Box. Weiß auch noch nicht, was der Inhalt ist.
Krass, ich habe das nicht mal mitbekommen, dass da jetzt ein Album mit raus, also dass schon so explizit auch Albumtitel und Release-Date mit dabei ist.
Ja, doch, doch.
Er hat in dem Vlog dann auch noch gestichelt gegen Kool Savas. Also da habe ich dann auch gedacht, so, was los bei Favorite? Weil einerseits macht er irgendwie so voll den klaren Kopf und dann sagt er einmal, und ich habe erst das Wort Digger verstanden, aber er hat anscheinend das N-Wort gesagt und hat dann so gesagt, oh, das N-Wort darf ich ja nicht sagen, weil Kool Savas kommt sonst. Der neue Moralapostel Kool Savas. Genau, flüchtet zu Echo, Junge. So, das hat Favorite in diesem Vlog gesagt. Du kannst dich ja wahrscheinlich sogar noch am besten erinnern, wie damals, du hast es ja im Interview mit Kool Savas tatsächlich über diesen Favorite Kool Savas Beef gesprochen und es hat sich aber so angehört, dass so das Ding jetzt auch so zugemacht ist. Also vielleicht wird Favorite Savas auch noch auf dem neuen Album dissen.
Ja, wahrscheinlich. Also so ganz zu, ich meine, aus Kool Savas Sicht war es, glaube ich, so zu im Sinne von, ey, dem geht's nicht gut, ich stichle jetzt nicht weiter. Und aus Favorite Sicht ist es vielleicht so, ich bin jetzt wieder da, komm, lass kämpfen, weißt du, so in der Art. Ja, ja. Also irgendwie war das ja, dass die zusammen einen Song hatten und dann ist irgendwie Kool Savas übel weit zu ihm gefahren und ich bring's gerade auch nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwie sind dann tausend Sachen schiefgelaufen und sowas und keine Ahnung.
Ja. Also, genau. Eine Sache, über die ich dann auch noch gestolpert bin, ist, dass er auch in seinem Vlog schöne Grüße an Kolja Goldstein gerichtet hat und danach den Satz hinterhergeschoben hat mit an alle, die mitgewirkt haben, wir sind sehr dankbar. Ich auch so, hä, wie passt das denn jetzt zusammen? Vor allem, in welches Licht werden dann manche Leute auch gerückt? Ich meine, Kolja und Bones sind ja cool miteinander und chillen die ganze Zeit, waren jetzt hier gemeinsam Bist du dumm Remix und so. Und dann kommt so ein Favorite-Vlog zum Diss-Track gegen Bones, wo dann so ein Shoutout an Kolja Goldstein kommt. Auch geil.
Ey, wild. Ja, also Bones ist übrigens gerade auf Social-Media-Pause, deswegen da werden wir jetzt erstmal nichts zuhören. Favorite hatte das Ganze schon in seiner Story gepostet, so von wegen so, ich habe dafür gesorgt, dass der jetzt Social Media Pause macht, was aber, glaube ich, nicht der Fall war. Also Bones hat das schon früher angekündigt. Aber ja, also zu meiner Vermutung vielleicht, und da müssen wir über diese Szene sprechen. Also, Favorite hat ja jahrelang intensiven Drogenkonsum irgendwie gehabt und unter anderem deshalb ist der Zustand seiner Zähne so extrem schlecht, was man auch häufig in den Videos sieht. Und irgendwann vor ein paar Monaten hatte er dann so eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die hieß Ein Lächeln für Favorite, also so GoFundMe-Kampagne. Er hat dann sehr transparent eigentlich aufgestellt, was diese Zahn-OP kostet. Das war so ein bisschen über 12.000 Euro und hat halt gesagt, yo, also er hat versucht, Spenden zu sammeln, um seine Zähne wieder schön zu machen, jetzt, wo er eben sein musikalisches Comeback hat. Und was dann auch wirklich schön zu sehen war, dass da irgendwie diese Fangemeinschaft so zusammensteht, war, dass er in wenigen Tagen, also ich glaube in 2 Tagen, 5.000 Euro von Fans eingesammelt hatte. Also wirklich krass. Und was dann eben auch noch dazu kam, war, dass dann später ein Statement aufgetaucht ist, dass Flair, mit dem er eigentlich damals mal Beef hatte, 2.200 Euro auch dazugegeben hat zu diesen Spenden. Und das war eben super überraschend und hat aber auch viele Leute gefreut, dass man gesagt hat, ey, okay, schön, dass ihr da so irgendwie das Kriegsbeil begraben habt und das jetzt irgendwie, ne, euch, das Flair da irgendwie so supportet. Und das war, da habe ich irgendwie so gedacht, so, was ist, wenn Flair das so geschickt und so meint, ey, dann hau aber auch mal einen kleinen Diss gegen Bones raus und vielleicht war es auch nur ein Spaßding oder so, weißt du, so könnte ich es mir vorstellen. Und dann ist Favorite da drauf gekommen und dann hat eins zum anderen geführt. So, irgendwie habe ich mir das so hergeleitet. Das ist die einzige Connection, wie Favorite und Bones Beef haben könnten, die mir so logisch erscheint.
Ich habe bei unter dem Diss-Track so ein paar witzige Kommentare gelesen. Einer war, Flair guckt das auf 0,5 Geschwindigkeit mit Freudentränen und Gänsehaut. Und auch selbst Faith ohne Zähne verstehe ich besser als Bones. Ja, auf jeden Fall krass. Also muss man schon sagen, krasse Geste, ne? Also weil man kann das auch noch einsehen. Diese Spendenaktion läuft auch noch. Da steht es über 7.000 Euro jetzt. Und man sieht eben, die höchste Spende liegt eben bei diesen 2.200 Euro. Mit Abstand die höchste von anonym. Aber ja, wie gesagt, ne, Flair hat das gespendet. Das ist schon irgendwie ein cooler Move. Kein Plan, ob das wirklich dahinter steht, ob das auch ein Flair so, also feiern würde, dass jetzt ein Favorite so ein 14-Minuten-Diss-Track macht und dann, also weißt du, was ich meine? So, das wirft ja jetzt auch nicht das geilste Licht auf Flair irgendwie am Ende, wenn das dann so rauskommt, ja, sage ich mal. Und irgendwie auch nicht, als hätte Flair das jetzt nötig, glaube ich, jemand anderen so vorzuschicken.
Ja, wer weiß. Keine Ahnung, wie das da entstanden ist. Aber das wäre irgendwie das Einzige, was für, zumindest in meinem Kopf irgendwie eine Verbindung herstellt, die so, ne, wer ist auf welcher Seite mäßig, warum es zu so einem Diss kommen könnte. Aber vielleicht, um die Geschichte mit den Zähnen noch mal kurz zu Ende zu erzählen, das war eben der eine Stand, also dass da eben diese GoFundMe-Kampagne war, an der sich Flair eben mit den 2.200 Euro beteiligt hatte. Und dann hat aber PA Sports so ein Statement gepostet, wo er gemeint hat, dass sein Bruder, weiß nicht, ob er meinte leiblich oder irgendwie so, irgendwie sein Bro sozusagen, dass die, der ist Zahnarzt und die bieten Favorite eine komplette Zahnbehandlung kostenlos an. Und Favorite hat jetzt zumindest, das war mein letzter Stand, öffentlich gesagt, ey, okay, das Angebot ist zu gut, das nimmt er an. Ich meine, du hast gerade selber gesagt, wir sind aktuell noch bei 7 von den 12.000 Euro. Dementsprechend hat dann Favorite gesagt, gut, das nehme ich an. Und hat aber dann auch sehr transparent gemacht, dass er gesagt hat, ey, wenn das alles über die Bühne geht und da halte ich euch auf dem Laufenden, dann zahle ich auch alle Spendengelder, die ich hier im Rahmen dieser GoFundMe-Kampagne bekommen habe, an euch wieder zurück. Also irgendwie auch, muss ich sagen, so irgendwie so absurd, also, weißt du, so wie diese ganze Deutschrap-Community hier so zusammen ist, ist so, einer hat so ein Problem mit seinen Zähnen, dem ging es eine Weile schlecht, der ist jetzt wieder zurück und dann steht man da so zusammen und dann ist aber auch so ein großes Thema, so wie kriegen wir jetzt Favorites Zähne wieder hin, so dass der halt rappen kann und sowas und irgendwie alle beteiligen sich, jeder hat einen Lösungsvorschlag und ich finde diese Story einfach so geil.
Vor allem auch so verfeindete Rapper eigentlich, ja, so, ne? Also Flair und PA Sports haben ja auch Beef sozusagen, sagen, aber beide unterstützen jetzt so Favorite und das ist, glaube ich, tatsächlich auch PA Sports leiblicher Bruder, der Zahnarzt ist, weil ich meine, mich zu erinnern, dass Flair auch schon mal PA Sports deswegen irgendwie so ein bisschen gedisst hat, so von mir, was willst du mir auf Straße machen, so dein Bruder hat eine Zahnarztpraxis. Also ich glaube schon, dass das der leibliche Bruder von PA Sports ist und tatsächlich auch, weil wir jetzt so über Bones Flair wieder gesprochen haben, Bones hat ja am Freitag noch einen Song rausgehauen, jetzt vor seiner Social-Media-Pause, und zwar Theater, auch ein Lied, was bei mir auf und ab läuft, so wie gerade viele Lieder, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, waren wir gesegnet mit den letzten Release-Fridays, also so, wenn man so die Summe an Liedern mitnimmt, die da so rausgekommen sind, da läuft viel auf Dauerschleife. Auf jeden Fall im Musikvideo zu Theater sieht man eine Stelle, wo Bones zu Hause bügelt und er bügelt das Heihnachten-Shirt von der Heihnachten-Show, glaube ich, ne, wo auch dieses High und Hungrig 3 Cover drauf ist, mit Bones und Jizzes. Und das T-Shirt bügelt er so glatt. Und ich glaube, das kann man schon so als kleinen Hint sehen. Vor allem, wir erinnern uns, vor ein paar Wochen, also ne, Flair hat ja immer gesagt, hier, Bones und Jizzes, die hassen sich, die sind nicht mehr cool miteinander. Und dann hat Jizzes irgendwann ein Statement gepostet, in Anführungszeichen Statement, wo er, glaube ich, indirekt auf Flair reagiert hat und auch dieses T-Shirt gepostet, wo die beiden drauf waren, also Jizzes und Bones, und hat gesagt, so, love you, brother. Und jetzt bügelt Bones genau dieses Shirt. Also schon, glaube ich, sehr raffiniert, wie man da so ein Statement gemacht hat, von wegen hier 187, Bones und Jizzes, wir sind noch zusammen.
Witzig. Ja, stimmt, das kann gut sein. Ich meine, ich fand das so witzig, Bones hat letztens so eine Fragerunde gemacht, weil er so übel viele Fragen beantwortet hat, unter anderem auch, ob nächstes Jahr eine gemeinsame Tour mit Raff kommen wird. Und er hat es dann aber so beantwortet, indem er eine Umfrage gemacht hatte. Und in dem Zeitpunkt, als ich mitgemacht habe, war dann 95% ja. Also so ein bisschen so, okay, wer will, wenn es nächstes Jahr zum Jubiläum von Palm aus Plastik dann eine Tour mit Raff kommt. Er hat auch gesagt, nächstes Jahr safe ein Album, das können wir uns auch mal merken. Und was ich dann witzig fand in Bezug auf Konzerte und diesen ganzen Beef mit Flair, Bones macht ja jetzt zwei getrennte Konzerte, eins für Männer, eins für Frauen, und er hat auch schon häufig angekündigt, dass das für Frauen so ein bisschen so Loveline-EP-mäßig wird und das für Männer einfach ultra asozial. Und einer hat kommentiert, kann ich Crack auf dem Männerkonzert konsumieren, bevor der Moshpit kommt? Und er so, denke schon.
Geil. Ey, so dumm. Ich find's eine geile Idee mit so Männerabend und Ladies Night. So, also ja. Wildes Konzept, alles auch ohne Handys.
Ja. Sehr, sehr nice. Ja. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem nächsten Rapper. Und zwar können wir nach langer Zeit endlich mal wieder über Kurdo sprechen. Und ich freue mich schon sehr darauf, nicht nur, weil ich selbst großer Kurdo-Fan bin, sondern auch, ihr wisst ja wahrscheinlich, Lennart und ich sind gebürtige Heidelberger, wir kommen aus Heidelberg, und da kommt eben auch diese Connection her. Ich habe, glaube ich, schon einige Male diese Stories erzählt, wo irgendwie Kurdo noch Friseur war und man dann bei ihm im Salon war und dann irgendwie kam der Hype und er war zwar immer noch Friseur, hat da aber dann, ne, alle waren irgendwie komplett geflasht, so dass Kurdo jetzt da im Friseursalon ist, oder irgendwelche anderen Mythen. Es gibt immer so in Heidelberg so Mythen von wegen, ja, der war auf der Schule und hatte dann so in seinem Kofferraum irgendwelche Waffen und so. Also es gibt schon crazy Geschichten, die sich so um seine Person ranken. Und das Ganze wurde auch eigentlich immer mehr davon befeuert, als er dann seinen Hype hatte, dass er so selten Interviews gegeben hat. Ich erinnere mich auch noch daran, in der Anfangszeit, da hatte der es eigentlich so komplett ausgeschlossen, immer so, ey, ich gebe keine Interviews und sowas. Das war so vor allem auch zu dieser ganzen so 11. Stock-Sound-Zeit, 13 Jahre her oder was weiß ich, wann das war. Und es gab damals echt nur so ganz sporadisch so Sachen. Zum Beispiel, erinnerst du dich noch daran, als er dann zu Aslax gewechselt ist, dann gab es dieses eine Fiebertraum-TV-Straßensound-Interview mit so Haftbefehl, Millionär, Celo, Abdi, ich glaube Capo, Kurdo, also so Davut, ja, hatte ja, echt ja, so alle Avengers versammelt irgendwie in so einem wilden, ich weiß nicht, die waren so zusammen auf Tour und dann hat er die so alle begleitet, irgendwas war. Und auf jeden Fall, jetzt hat er endlich nach so vielen Jahren mal wieder ein Interview gegeben, dieses Mal bei Stoked, es kommt auch ein neues Album raus, und ich muss sagen, die neuen Sachen, die jetzt auf seinem Album sind, sind auch wirklich geil. Also wir haben ein Interview, wir haben neue Musik, und ich würde sagen, so to set the mood irgendwie, damit wir alle hier auf dem gleichen Level sind, lass uns so machen wie eben bei Favorite. Wir hören erstmal rein, und zwar in seine neueste Single,
Sommernächte.mp3 Braune Augen aus dem Babylon, ihre Lippen sind Ferrari. Chiki Chiki da, I love you. Ich
totaler Modestil, SUV Karosserie. Eine Sorge weniger, weil ein Gebet nach oben fliegt. Zu viel Drama, bitte sing die Strophe tief. Sie fragt, wohin gehst du? Ich sag, ich.
Yes, Kurdo mit Sommernächte.mp3. Und ich krieg diesen Gedanken nicht aus meinem Kopf raus, dass es irgendwie so eine Kenneck-Version von Shindys Raffaello ist. Also ich finde, ja, der Beat, Mann, ist so ähnlich, ja, aber trotzdem ist es nicht nachgemacht oder sowas und es passt voll zu Kurdo. Und dann aber auch so Parts wie Italo-Modestil, SUV-Karosserie, eine Sorge weniger, weil ein Gebet nach oben fliegt. So, ich fühle es komplett, also ich finde es richtig, richtig geil, diesen Song.
Ich finde auch, dass mich diese Art von Beats irgendwie direkt übelst an Shindy erinnert hat und mit dem Flow. Und auf der anderen Seite kennt man eigentlich diesen Type of Beats auch schon von Kurdo. Ist jetzt auch nichts komplett Ungewöhnliches.
Ja.
Aber auf jeden Fall sehr stark. Und was natürlich auch auffällt bei dieser Gelegenheit, ist seine Line, die er an Khatar richtet. Ich will alles oder nix, ich muss gerade an G denken. Und ja, ich habe mich gefragt, ob sowas jetzt so häufiger auch im Deutschrap kommen wird, so diese Khatar-Erwähnungen, weil Khatar halt schon einfach so eine wichtige Person war für so viele Deutschrapper und so ein krasses Vorbild. Wir haben jetzt auch in ein paar Wochen das SSIO-Album, habe ich mich auch gefragt, kommt da vielleicht ein Khatar-Feature mit drauf, was sie irgendwie davor noch aufgenommen haben. Nächstes Jahr ist ja dann auch dieses riesige Event dann zum Todestag von Khatar, Tribute to Khatar, wo anscheinend sehr viele Special Guests auch mit dabei sein sollen auf der Bühne. Das wird eine riesige Arena-Show und ich kann mir auch vorstellen, dass da unveröffentlichte Musik von Khatar rauskommt und habe dann irgendwie so den Gedanken gehabt, ey, wir haben doch schon so häufig auch darüber gesprochen, wie krass das ist, dass wenn so früher viele Rapper auf einem Track drauf waren, das hat man ja auch sehr häufig in diesem Aslaks Alles oder Nix Umfeld gehabt.
Stimmt.
Und jetzt hatten wir es dieses Jahr endlich mal wieder mit dem Bist du dumm Remix, aber dann dachte ich so, ey, wie heftig wäre so ein Track zu Khatar, dann zum Todestag, so wo jeder irgendwie nochmal eine persönliche Story oder was er mit Khatar verbindet, kann ja auch sein, ne, mit Musik aufgewachsen, das alles so mit reinpackt, weil wenn ich mich zurückerinnere, gab es ja jetzt auch in Gedenken an Khatar noch im Rolling Stone Magazin so von Aria, der hatte das zusammengetragen, so ganz viele Anekdoten von Wegbegleitern, wo ja auch ein Bones oder ein Oleg Sesh oder so eine Story abgegeben haben und ich glaube bei OL war das, der hatte so erzählt, so ey, Khatar war halt immer auch so Kindheitshelden von ihm und er hat voll zu ihm aufgeschaut so in seiner Jugend und hat ihn voll geprägt und dann war er irgendwie im Urlaub und Khatar hat irgendwie für Feature zugesagt und er ist so direkt von Kroatien nach Deutschland für diesen, um diesen Song aufzunehmen. Ich habe irgendwie sowas in Erinnerung und ich könnte mir das musikalisch so heftig vorstellen, vor allem wenn man auch zurückdenkt, damals bei Interpol.com war ja auch so eine Szene gesettet, so von wegen Khatars im Knast und ganz viele Rapper draußen halten so seine T-Shirts in die Kamera, weil er eben nicht selbst das Musikvideo drehen kann. Und irgendwie hatte ich so diese Gedanken im Kopf. Also das wäre wirklich was richtig, richtig Krasses und eine gute Idee für den Hip-Hop-Moment 2026.
Stimmt, das wäre voll krass. Ey, das war echt wild damals bei Interpol.com. Ich habe mich auch immer gefragt, zum Beispiel so, wie so KIZ da reingekommen sind irgendwie, also was die so zu tun haben. Und jetzt so, weißt du, KIZ haben wir auch mit CU diese Verbindung und alles. Also das wäre, glaube ich, schon ein heftiger Track, falls sowas mal wieder rauskommt. Ja, wäre auf jeden Fall irgendwie passend. Und ich finde es halt auch schön, dass jetzt Kurdo sowas rappt. Also ich war auch so ein bisschen überrascht, weil ich erst so dachte, so krasser Part, aber dann so, hä? Was hat denn Kurdo und Khatar, was hatten die so miteinander zu tun? Und hab dann mal geguckt und eigentlich haben die nur einen Song zusammen, diesen 24 Stunden und sonst eigentlich jetzt nicht groß was, aber ich glaube halt dadurch, dass sie halt diese gemeinsame Herkunft geteilt haben, so mit den kurdischen Wurzeln irgendwie, dass man das wegen einfach gut miteinander war und so Kurdo irgendwie nochmal so seine Trauer ausdrückt, ja.
Ja, ich glaube, die waren irgendwann, ich weiß nicht, ich habe mal so alte Facebook-Sachen durchforstet bei Schwester Eva oder so in dem Zusammenhang, weil wir irgendwie so Postings gemacht hatten. Und da hat, meine ich zu erinnern, auch irgendwie so ein Foto von Kurdo und Khatar auch im Studio zu sehen. Oder vielleicht auch bei dieser ganzen Geschichte, was ich gerade gesagt habe, von Aria. Ich glaube, Kurdo selbst hat da nichts für geschrieben, aber ich meine mich zu erinnern, dass irgendjemand anderes was geschrieben hat, wo Kurdo auch mit erwähnt wurde, weil die zusammen im Studio waren. Irgendwie sowas habe ich in Erinnerung gerade.
Ja. Ja, auf jeden Fall, Kurdo, ich hatte eben schon erwähnt, er hat eben jetzt dieses Interview rausgebracht und es waren wirklich sehr viele spannende Sachen mit drin. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du diese Stelle gesehen hast, sonst ist es ein bisschen unlustig, aber weißt du, was Kurdo mal studieren wollte?
Ja, Meeresbiologie. Ja.
Ey, ich fand das auch so witzig, weil es war anscheinend so, dass irgendwie, ich glaube, der Bruder von Kurdo oder irgendwie sein Manager oder sowas, der hat quasi dieses Interview vorher gefüttert mit Informationen, zum Beispiel auch so mit Kindheitsbildern und alles. Und dementsprechend wurde Kurdo dann während des Interviews immer mal wieder überrascht mit Fragen, wo, ne, also so, dass die überhaupt wissen, dass es mal passiert war. Und sowas eben auch mit so, ja, dass er irgendwie Meeresbiologie studieren wollte und wurde dann gefragt, wie er denn auf diesen Gedanken gekommen ist. Und dann hat er halt auch so erklärt, so, ja, der hatte irgendwie so ich glaube, sowas wie Fachhochschulreife, womit er dann nicht alles studieren konnte. Und dann gab es eben nur so manche Fächer. Und er hatte sich dann halt so angeguckt, was es dann so gab. Und er hatte kurz davor so eine Doku gesehen von so einem Typen, der am Meer gewohnt hat. Und er hatte so bestes, entspanntestes Leben und der war halt Meeresbiologe und dachte so, ey, wie geil, das will ich auch haben. Hat so überlegt, Meeresbiologie zu studieren, ey. Viel zu witzig. Aber was ich eigentlich das Spannendste fand, war, was Kurdo zu dieser Zeit bei Aslaks gesagt hat. Weil er war ja bei den Aslaks, aber irgendwie ist da nie wirklich was passiert und irgendwie war das nicht so ganz klar, was da wirklich abging. Und da hat er so ein bisschen aufgeräumt. Und zwar war Kurdo eben zwischen Februar bis August 2012 bei den Aslaks, also bei Haftbefehl, gesigned. Und er hat das dann auch so ganz witzig erzählt, wie das irgendwie dazu gekommen ist. Und zwar ist anscheinend Capo auf ihn aufmerksam geworden, so durch die ersten Tracks. Dann haben sie ihn so eingeladen nach Frankfurt. Er ist da mit seinem alten Opel hingefahren. Und so wie ich das verstanden habe, ist er dann so geparkt oder so. Und oben am Fenster war so Haftbefehl, meint so, ewa. Und dann ist er so hochgegangen, hat ihm dann so ein paar Lieder vorgespielt und dann hat Haftbefehl irgendwie mit so einem Manager auf einmal telefoniert und hat dem dann so gesagt, yo, Kurdo ist jetzt bei uns. Also so mäßig gar nicht gefragt oder sowas, sondern so, der ist jetzt bei uns. Und dann kam ja eben auch dieses Interview raus, was ich vorhin erwähnt hatte, wo die eben alle zusammen waren und die hatten dann eben auch diese Aslaks-Drehen-Durch-Tour, das war so 2012. Aber so ganz genau wusste auch, war nicht ganz bekannt, wie er da rausgekommen ist, also warum das dann auch wieder aufgehört hatte und sowas. Und da hatte sich Kurdo dann jetzt auch dazu geäußert und hat gemeint, er ist so ungefähr ausgedrückt, ja, was ich immer an Haftbefehl schätzen werde, ich bin irgendwann zum hingegangen, habe ihm gesagt, jo, ich will ein bisschen schneller releasen und so weiter und ich würde gerne meinen eigenen Weg gehen. Und daraufhin soll Haftbefehl ihm einfach so die Hand gegeben haben und gesagt haben, Bruder, mach dein Ding, enttäusch mich nicht, gib Gas. Und das ist schon krass, also dass Kurdo einfach mit so einem Handschlag als Künstler, der gerade so im Abgehen war, irgendwie gerade sein Hype ging richtig los, dass Haftbefehl Kurdo einfach mit einem Handschlag aus diesem Vertrag rausgelassen hatte. Da haben wir ja ganz, ganz schlimme Stories schon im Deutschrap mitbekommen, was da passiert ist. Und das dann wirklich richtiger Ehrenmann-Move.
Ja, übel korrekt. Und das fand es auch witzig, weil Kurdo genau dieses anspricht, so von wegen, ey, Haftbefehl ist wirklich für die Kunst da. Der ist lieber für so eine große Sache da und will, dass was Geiles entsteht, als dass es ihm jetzt irgendwie wichtig ist, hier so Verträge und dies und das. Und ich habe das schon von vielen Leuten gehört, so aus diesem Umfeld, dass halt Haftbefehl einfach guckt, wo er pushen kann. Gerade so Jungs, wo er so merkt, so ey, die sind so aufgewachsen wie ich und er sieht da Potenzial drin und so. Und dass das anscheinend halt so voll diesen Charakter und diesen Menschen und Rapper und Mentor Haftbefehl ausmacht.
Ja.
Und auch natürlich auch irgendwo verständlich, ne, Kurdo war gerade übelst am Start und bei Aslaks waren halt voll viele Rapper einfach gesigned. Also ja, da war halt Haftbefehl selbst da, der ja auch gerade erst neu rausgekommen ist, so gefühlt. Also der war ja auch noch nicht lang dabei. Das heißt, man konnte nicht mal sagen, ja okay, Haftbefehl könnte sich ja ein bisschen zurücknehmen und erstmal so seine neuen Schützlinge, sondern alle waren ja jung und hungrig und gerade drauf und dran andauernd Musik zu releasen. Capo, Celo und Abdi, Wasel. Und dann ist natürlich schwierig, wenn du irgendwie nur so alle 3 Monate dann releasen kannst. Aber wäre auch mal interessant gewesen zu wissen, wie so Kurdo sich bei den Aslaks gemacht hätte, also wie sich das so entwickelt hätte, wenn er da geblieben wäre.
Ja.
Aber ist auf jeden Fall jetzt am Ende seinen Weg gegangen. Ich habe jetzt gesehen, dass dieses Album, wenn man jetzt das Mixtape, also 11. Stocksound mit reinrechnet und das Collabo-Album mit Majo mit reinrechnet, ist das jetzt sein 10. Album, was rauskommt.
Ja, das ist echt krass und ich bin auch wirklich gespannt auf das Album, weil er hat dann auch in diesem Interview eben immer mal wieder so seine alten Alben Revue passieren lassen und bei manchen Alben auch gesagt, da hätte er gerne im Nachhinein noch was geändert oder wenn er heute könnte, hätte er gerne ein paar Songs runtergenommen oder nochmal neu geschrieben und sowas, aber bei seinem jetzt erscheinenden Album Layla wa Layla, da sagt er selber, das ist perfekt. Also da will er nichts mehr ändern, das ist top. Ich meine, gut, das wird man nicht auch sagen. Aber ja, schon krass, was er alles so gemacht hat irgendwie. Und worüber er aber auch gesprochen hat oder was ich mir auch so witzig fand, ist, Kurdo hat ja so eine Art, dass er einfach so real ist. Und er ist ja auch wirklich so real. Der hat sich nie irgendwie so groß so Sellout gemacht. Man hat das Gefühl, irgendwie entweder rappt er oder chillt halt oder sowas. Aber so, der ist jetzt nicht übel da dran, dauernd mit irgendwelchen Marken zusammenzuarbeiten, was weiß ich was und sowas. Und dann fand ich es aber so witzig, dass er an einer Stelle im Interview dann irgendwann so erzählt hatte, ja, dass er halt auch mal so finanzielle Probleme hatte.
Yes, genau. Also eine Schlagzeile, die da drum entstanden ist, ist, dass Kurdo gesagt hat, dass er jetzt gerade auch erst, das fand ich so heftig, weil man kennt das ja irgendwie, dass halt so am Anfang der Karriere macht man hier ein bisschen Probleme mit Steuern und so und plötzlich hat man irgendwie Finanzamt am Arsch und dann fixt man das Ganze. Aber jetzt haben wir ja gesagt, Kurdo ist seit über 10 Jahren eigentlich im Business, bringt regelmäßig Alben raus, aber so 2021 hat er heftige Probleme bekommen plötzlich mit dem Finanzamt, hatte 800.000 Euro Schulden und musste dann tatsächlich auch Privatinsolvenz anmelden, weil er halt jahrelang irgendwie sich nicht um seine Steuererklärungen gekümmert hat und das dann halt plötzlich alles auf einmal kam und dass er dann diesen ganzen Frust auch nochmal in seinem Album Miserabel, was da dann rauskam, verarbeitet hat, also dann auch wirklich halt so, ne, nochmal voll an so einem neuen Tiefpunkt war und das halt nochmal andere Probleme aufgerufen hat, als er sich hätte vielleicht jemals ausdenken können und ausmalen können.
Ja, es ist schon krass, wenn man da mal so einen Blick hinter die Kulissen bekommt, irgendwie was da alles abgeht. Vor allem bei Kurdo frage ich mich halt auch die ganze Zeit, wenn man jetzt es mit dieser Privatinsolvenz weiß, was der alles so macht, also vor allem, wenn man aus Heidelberg kommt, so, ich habe so mehrere Sachen miterlebt, was der irgendwie eröffnet hat und wieder geschlossen hat. Ich weiß, erinnerst du dich noch daran? Es gab mal so einen Almas-Supermarkt, dann gab es irgendwann Almas-Tasty-Restaurant, dann hat er ja auch in Heidelberg so eine Shisha-Bar, Al-Hayat, wo ich gar nicht mehr weiß, ob die noch ihm gehört oder ihm gehört hat und sowas, aber so genau checkt man es nicht. Ich habe auch mal so im Vorfeld mal so eine Perplexity-Research laufen lassen, um so zu gucken, wo ist denn Kurdo überall eingetragen als Geschäftsführer, aber offiziell ist das einzige sein Label, also Almas GmbH, glaube ich. Deswegen so ganz, es ist sehr undurchsichtig, wo Kurdo überall mit dabei ist, aber ich glaube schon, dass der überall so ein bisschen investiert ist oder so. Ich glaube, der hat da schon, ja, der hat schon so ein kleines Portfolio an Businesses.
Ja, vor allem halt so im Gastrobereich, glaube ich, ne? Oder halt sowas wie so Supermarkt oder Shisha-Bar, so, ja.
Ja.
Werbung.
Ey, ich habe neulich einfach jetzt gesehen, dass 9 Mile eine Sonnenbrille rausgebracht hat. Und zwar die 9 Mile Vodka Sunglasses Bold. Und ich schwöre, diese Brille sieht so maximal geil aus. Also eigentlich ist ja der Sommer so mäßig vorbei. Aber ich glaube, wenn man jetzt nochmal so in den Urlaub geht, so in den Süden irgendwie fliegt und eine Sonnenbrille braucht, das ist so ein krasses Accessoire. Oder auch so für die nächste Festivalsaison oder vielleicht auch irgendwie so Sonnenbrille im Club mäßig. Ich meine, so in einem der größten Hits dieses Jahr wurde ja gerappt, Brille an im Club, fühl mich cool, doch kann nichts sehen. Deswegen, also ich finde diese Brille echt unfassbar stark. Nein, man muss uns unbedingt davon 2 Exemplare zukommen lassen.
Ja, ich finde die auch geil, vor allem, wenn du dich so zurückerinnerst, vor so 2, 3 Jahren auf den Festivals haben alle diese schnelle Brille gerockt, so diese Fahrradbrille mäßig. Aber letztes Jahr war wirklich so das It-Piece überhaupt, diese Rapper-mäßige Frameless-Brille, die irgendwie so an den Rand Gold war und dann aber so getönte Gläser. Und genau so sieht auch diese 9 Mile Vodka Sunglasses Bold aus. Die hat sogar, die Gläser sind so abgeschrägt, dass die so ein bisschen funkeln, je nachdem wie der Lichteinfall ist und halt so lila getönte Gläser, also sieht übertrieben fresh aus.
Ja, und ich habe bei der Gelegenheit auch gesehen, dass 9 Mile gibt es ja jetzt im 93 Shop und habe da gesehen, was sonst noch alles an 9 Mile Merch da ist. Es gibt auch so diese La Dolce Vodka Kollektion, wo es so richtig geil designte Shirts gibt. Es gibt auch ein 9 Mile Basketball zum Beispiel, aber auch so 9 Mile Gläser. Also falls ihr häufig zu Hause vortrinkt und so Pre-Session Party vorm Club macht und so, dann solltet ihr da unbedingt mal vorbeischauen und natürlich für die geile Sonnenbrille jetzt, wo wir so viel drüber gesprochen haben. Checkt den Link ab in der Bio, da geht's direkt zum 93 Shop und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Werbung Ende.
Aber gut, dann schließen wir mal an der Stelle das Thema Kurdo ab und kommen mal zu Gossip der letzten 2 Wochen. Es sind viele verrückte Bilder auf einmal aufgetaucht, wo plötzlich Deutschrapper mit irgendwelchen Promis unterwegs waren und wo man sich dann schon fragt, ey, was steckt da eigentlich dahinter und wie kam es dazu? Eine Sache jetzt, die passiert ist, und zwar, dass Capital Bra und Katja Krasavice mit einem der bekanntesten Fußballer auf der Welt, Harry Kane, ein Foto gepostet haben. Und Da steckt auch eine sehr verrückte Geschichte dahinter. Das Ganze hat sich letzte Woche auf Zypern zugetragen, wo ja Kapi und Katja gerade auch sehr viel unterwegs sind, an Musik arbeiten, immer wieder Streams machen, auch gemeinsam Streams machen. Und letzte Woche hat Bayern München gegen Paphos gespielt, ein Team aus Zypern. Und das war ein Champions-League-Spiel und Bayern hat dann am Ende haushoch gewonnen und anscheinend ein Bankett danach veranstaltet in einem Luxushotel. Kapi, Katja und ich glaube auch sogar Bozza waren auf dem Fußballspiel und wollten dann danach zu diesem Bayern-Bankett. Die wurden anscheinend eingeladen. Jetzt denkt man sich, na klar, gut, nach dem Fußballspiel einfach schnell Taxi dahin nehmen und fertig. Und die haben aber anscheinend kein Taxi gefunden dort. Das heißt, die haben einfach random einen Bauarbeiter angesprochen, der da mit seinem Pickup-Truck vorbeigefahren ist und gefragt, ob der die mitnehmen würde. Und Bozza war dann irgendwie gar nicht mehr dabei, aber es waren Kapi, Katja, Trilon, King Khalil und Miri, also der Bruder von Trilon. Und die waren dann zu fünft und zwei durften mit in dieses Fahrerhäuschen sozusagen rein. Und Kapi, King Khalil und Miri waren dann hinten drauf, einfach auf so einem Baustellenfahrzeug, so auf der Autobahn gefahren und haben dann dort Stories gemacht und sind dann irgendwann bei diesem luxuriösen Hotel angekommen. Und es war so eine skurrile Szene, weil man halt so sieht, wie die da hinten irgendwie bei einer Leiter chillen und bei irgendwelchen Werkzeugen und fast da runterfallen irgendwie und dann so dieses, so das Handy auf dieses riesige Luxushotel von Bayern München geht. Ey, viel zu heftig. Also Katja meinte auch so, ey, die haben keinen Taxifahrer, keinen Uber gefunden, die hatten keinen Alkohol, keine Zigaretten, einer hatte Schlappen an und die fahren da einfach hin, haben dann irgendwie dem Fahrer, dem von der Baustelle 500 Euro in die Hand gedrückt. Krass. Und waren dann dort. Ja.
Für mich hatte auch voll Angst, dass ich dann so mit diesen Leitern so übel dreckig werde oder sowas und dann kommst du da rein, bist auf so einem super schicken Bankett, so
alle Anzug.
Krass.
Ja. Mega heftig. Und ja, die hatten danach, glaube ich, auch so ihren eigenen Tisch, haben dann halt auch Fotos gemacht, ne, zum Beispiel eben mit Harry Kane, das dann auch gepostet. Dann irgendwie, Kapi hat noch, die Fußballfans werden die kennen, einmal die Legende Rafinha, einmal Giovanni Elber, also so Ex-Bayern-Spieler, die früher mal für Bayern gespielt haben. Die deutsche Pschindi-Fans kennen vielleicht auch noch diese Line. Ich führe mich in Bayern auf wie Trapattoni, press mir ein Espresso durch die La Pavoni, kam in weißen Schuhen aus Stuggi wie Giovanni Elber. Ich kam auf die Welt und jeder war mein Angestellter. Also Giovanni Elber, der dort erwähnt wird, den hat Kapi da auch getroffen. Und ja, das ist schon sehr, sehr verrückte Behind-the-Picture-Story. So.
Zypern echt irgendwie so Mallorca 2.0 für Promis geworden, oder? So halb Deutschrap hängt da ganze Zeit ab. Also jetzt so Kapi, Katja, Flair, Bozza, was weiß ich, also irgendwie Bas Sultan hängt. Nee, der ist Malta, stimmt.
Ja, der ist Malta. Aber du sprichst es gerade an. Es sind wirklich noch viele weitere Crossovers auf Zypern passiert, von denen man jetzt erfahren hat. Letzte Woche waren nämlich auch Volo und Safir auf Zypern. Und die haben sich dann tatsächlich auch mit Kapi und King Khalil getroffen. Da ist dann auch ein gemeinsames Foto entstanden. Und das ist schon auch wild, weil früher war ja 187 und Team Kuku auch ein bisschen besser connected. Es gibt auch einen Track, ne, Kuku 187 heißt der. Das war noch so vor Kapis großem Hype. Von Kapi und Alex ist der Track. Und ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwann, jetzt nicht zwischen den Rapper selbst so Beef gab, aber so mäßig so das Umfeld irgendwie so gegenseitig was kommentiert hat. Ich habe das leider nicht mehr gefunden, aber dass auf jeden Fall Team Kuku und 187 eine Zeit lang nicht mehr so gut aufeinander zu sprechen waren, auch weil King Khalil einen Feature mit Flair gemacht hat und Flair halt schon den Beef mit 187 hatte und so. Auf jeden Fall scheint da jetzt aber wieder alles cool zu sein und dass, ne, endlich mal wieder Team Kuku, Kapi und 187 zusammen chillen. Und dann hat auch noch Flair erzählt, von dem weiß man ja, dass der mit Bozza ist. Und also Flair und Bozza haben ja schon zusammen gestreamt. Kapi und Bozza haben schon zusammen gestreamt. Aber jetzt hat Flair erzählt, dass er neulich tatsächlich diese ganze Gang auch getroffen hat. Also, dass er mit Kapi, mit Katja und King Khalil gechillt hat. Und er hat ja eben auch mit Katja oder King Khalil Features. Und hat dann eben auch gesagt so, ey, ich weiß zwar, dass Kapi mich nicht mag, aber ich gebe ihm halt trotzdem Props für alles. Und man kann sich halt trotzdem auch mal treffen. Und so hat er eben beschrieben, dass die auf jeden Fall irgendwo in Zypern mal zusammen in dieser Gruppe gechillt haben. Schon verrückt.
Absurd. Das ist so,
was da gerade für eine Parallelwelt abgeht, dass Deutschrap auf Zypern so chillt. Und Ey, das war doch neulich nämlich auch, stimmt, jetzt fällt es mir ein, Samra war dann auch auf Zypern zu Besuch und hatte dann, glaube ich, auch eine Story mit Bozza gepostet. Also, sehr verrückt.
Aber, okay, aber Flair war in keiner dieser Konstellationen mit Saphir, oder?
Nee, genau. Okay. Also, das ist separat voneinander entstanden. Und dieses Flair-Kapi-Team-Kuku-Treffen ist auch nur rausgekommen quasi, weil Flair darüber im Stream gesprochen hat. Das heißt, da sind keine Stories oder Fotos gepostet worden davon.
Ey, das ist wirklich so wie Reality-TV, weißt du? Es ist so wie so eine Freundesgruppe, die man so von außen betrachtet oder halt wirklich wie so eine Love Island, Temptation Island, so alle kennen sich, manche sind befreundet, manche nicht. Man weiß genau, warum wer mit wem eigentlich Beef hätte, weil der über zwei Ecken mit dem Feature hätte und sowas und man beobachtet das so von außen und diese ganze Zypern-Bubble ist einfach, ey, das ist wirklich Reality-TV, das ist viel zu arg.
Das ist wirklich so Berlin-Tag und Nacht, Zypern-Tag und Nacht so mäßig so.
Und ich glaube, sehr da gehen noch mehr hin. Also ich glaube wirklich, also weil es hat halt irgendwie so steuerliche Vorteile, so gerade als Musiker, Musikerin irgendwie kann man das, glaube ich, ganz gut dribbeln dann. Es ist nicht so weit weg von Deutschland, nicht so heiß wie Dubai und sowas. Also
stimmt, ja. Ja, und man hat halt direkt den Strand vor der Haustür auch, also.
Ja.
Ja, und jetzt eine, ne, wir waren gerade auch bei FC Bayern München so ein bisschen. Ein anderes Bayern-Deutschrap-Crossover, was ich durch Zufall mitbekommen habe, ist Raf Camora und Leon Goretzka. Und zwar war Leon Goretzka bei dem Release-Konzert von Raf Camora. Der hat sich ja sowas Besonderes einfallen lassen mit so einer Forever World, ne, so Ausstellung irgendwie mit seinen ganzen alten Goldplatten, die er schon gesammelt hat und irgendwie auch so ein bisschen Behind-the-Cover-Sachen. Und das war halt einfach so eine Ausstellung. Wir haben da ja sogar ein Gewinnspiel veranstaltet. Viele aus unserer Community konnten da auch hingehen und haben uns dann auch Nachrichten und Bilder geschickt, was sehr, sehr krass auch aussah, wo ich selbst dachte so, oh, da wäre ich auch schon gern gewesen. Auf jeden Fall war da auch Leon Goretzka als Gast und hat Raf Camora ein Trikot überreicht, wo dann auch irgendwie Forever drauf gestickt war oder so. Also dieses Crossover gab es auch noch. Und damit kommen wir jetzt aber auch von Zypern über Bayern München hin zum Oktoberfest in München, was gerade stattfindet und wo auch sehr viel abgeht.
Ja, also Oktoberfest ist wirklich, bin ich dieses Jahr echt überrascht, was da alles so rapmäßig abgeht. In den vergangenen Jahren weiß ich noch, dass Kool Savas ja immer da war, aber abgesehen davon
K1.
K1, klar.
40, glaube ich, auch häufig. Ja.
Aber alles so Artists, von denen man es, abgesehen von einem Kool Savas, der dann aber halt jedes Jahr da war und deswegen hat man es dann so gecheckt irgendwie, so auch Artists, von denen man es so erwartet hätte. Und dann hat man dieses Jahr einfach so Leute wie ein Kollege, der am Oktoberfest ist. So, was
so absurd. So absurd. Also, das war ja jetzt auch sein erstes Mal auf den Wiesen und das Ganze ist so ein, das habe ich jetzt auch rausgefunden, also Kathi Hummels, sind wir auch wieder irgendwie ein bisschen beim Thema Fußball, ne? Die Ex-Frau von Mats Hummels, die veranstaltet anscheinend wirklich schon so seit 2016 oder so den sogenannten Wiesenbummel, das ist so ihr Event. Irgendwas von Heidi Klump in die Richtung gibt es auch. Die hat auch so ein eigenes Event und das ist dann halt so für so VIPs und geladene Gäste. Und dann lädt sie da halt so alle ein und unter anderem war jetzt halt auch Kollega mit dabei. Da waren jetzt auch zum Beispiel so Calvin Kleinen oder auch Oliver Pocher oder so war dann da und eben auch ein Kollega. Und dann hat sie ihn da so rumgeführt und hat ihn da halt auch, da sind so Reels dann halt entstanden irgendwie, auch viele Pressefotos entstanden, wie die so gemeinsam da an so einem Lebkuchenherz rumknabbern, wie sie irgendwie gemeinsam tanzen, wie Kathi Hummels ihm so die Sonnenbrille klaut, was dann auch halt mega viral gegangen ist, so im Sinne von, ja, ich glaube, Kathi Hummels weiß nicht, was das letzte Mal mit dem Mann passiert ist, der Kollege die Sonnenbrille weggenommen hat, weil der Kollege irgendwann mal so ein Fan auf der Bühne geboxt hat, nachdem der ihm die Brille geklaut hat. Auf jeden Fall, all diese Sachen sind da halt passiert jetzt und das ist halt super, super viral gegangen, weil es auch ganz viele Headlines natürlich gab mit so, Kathi Hummels schwärmt nach Oktoberfestbesuch von Kollega, wir sind ein super Match, überraschendes Wiesenduo, Kathi Hummels turtelt beim Oktoberfest mit dem Gangster-Rapper Kollega und all sowas.
Das fand ich aber auch krass, dass die an diesem Herz zusammen so geknabbert haben. Das sah ja schon so ein bisschen flirty aus. Aber Kollege ist ja verheiratet. Also das
ja, fand ich auch wild. Also, dass der sich dann dafür auch so hergegeben hat.
Aber gut, ich meine, der ist ja gerade voll auf seiner Influencer-Bubble und gegebenenfalls sogar auf seinem Road to Bundeskanzler. Wir haben ja letzte Woche noch darüber gesprochen und hatten ja sogar eine Umfrage in der Story, wo dann die Frage war, wer wird denn, also wer geht wahrscheinlicher in die Politik, also wer macht wahrscheinlicher so die Bundeskanzlerwahl, Kollegah oder Massiv? Ich dachte sogar, irgendwie mehr Leute werden für Massiv abstimmen. Aber letztendlich war es...
Ja, weil das eigentlich unser Eindruck war, ne? Dass wir gesagt haben, ey, wir würden Massiv eher in der Politik sehen als ein Kollege, weil der irgendwie nochmal lokal verankerter ist. Aber mehr Leute haben für Kollege abgestimmt, ja.
66 zu 34 und vielleicht hat er sich dann auch irgendwie so als so vorläufigen Regierungsauftrag gesehen, wie so ein Markus Söder oder so, sich halt auch mal auf dem Oktoberfest blicken zu lassen. Ja.
Das Ganze ist jetzt aber anscheinend ziemlich teuer geworden, habe ich gelesen, für Kathi Hummels. Und zwar muss jetzt anscheinend eine hohe fünfstellige Gebühr für diese ganze Promo-Aktion gezahlt werden. Und die Agentur von Kathi Hummels, also es geht um dieses Event, was sie halt macht, ne, diesen Wiesenhummel. Und die Agentur sagt halt so von wegen, ey, das ist halt irgendwie schon fester Bestandteil der Wiesen-VIP-Szene seit Jahren. Und jetzt hat aber anscheinend die Stadt München gesagt, hey, dagegen wollen wir jetzt eine Gebühr erheben, weil einfach gerade aktuell dieser Zulauf zum Oktoberfest so extrem ist, was so ganzen Social-Media-Hype und so angeht. Und wenn daraus auch ein klarer Nutzen, gerade auch ein monetärer Nutzen gezogen wird, dann muss dagegen eben auch eine Gebühr erhoben werden. Also schon heftig, weil das bisher anscheinend immer so klar geht und jetzt so im Nachhinein eben wird das ein ganz schön teures Ding. Ich habe das eben auch noch nie erlebt, dass das so Wellen geschlagen hat, jetzt wie eben in dem Fall mit so, dass da Kollege halt auch zu Gast war.
Krass. Ich muss auch sagen, ich bin ja nicht so in diesem Fußballding drin sozusagen und mich hat es gerade auch überrascht, dass irgendwie, also dass Heidi Klum so ein Event hat, das weiß ich, das habe ich auch mitbekommen, dass Kathi Hummels auch so ein ähnliches Event hat, also ich kenne sie gar nicht so sehr irgendwie, deswegen war ich auch ganz überrascht, dass überhaupt Kollege da war. Und auch wilder Mix, irgendwie so ein Kollege und dann so ein Oliver Pocher, die ja irgendwie...
Ich weiß aber auch nicht, ob das der gleiche Tag war, dass die da waren. Also das hat ja ganz viel verschiedene Tage, weil an einem anderen Tag hat Kathi Hummels dann auch Rin getroffen und hat mit ihm auch eine Story aufgenommen und dann auch so mäßig gesagt, so ja, schon wieder hier der nächste Rapper und so.
Ja, Oktoberfest war auf jeden Fall wild dieses Jahr. Also eins meiner Highlights war auf jeden Fall auch, dass Drake dann da zu Besuch war. Der, also generell, ich muss sagen, ich habe diese, alles, was Drake um seine Europa-Tour drumherum so gepostet hat, so krank abgefeiert. Also das hatte schon angefangen, als er irgendwie in Deutschland angekommen war. Warum auch immer ist er in seinem Hotel an eine Flasche Don Todent Mundwasser gekommen, also dass man so seinen Mund spült und es ist dann vor allem auch auf LinkedIn komplett viral gegangen. Er hat so ein Bild davon gepostet und hat so geschrieben, this will kill anybody under 30 years of age. Germany, what the fuck, this mouthwash almost did me in. Und dann hat er halt so wild gepostet und dann hat Don Trudent, also das ist die Eigenmarke von DM, auch darauf reagiert und hat so geschrieben, so Drake so Doppelpunkt, it's too strong, wir so Doppelpunkt, it's just concentrated. Tipp, Doppelpunkt, erst mit Wasser mischen, dann rappen. Also das ist so ein Mundwasserkonzentrat anscheinend. Und er hat es halt so pur getrunken, was weiß ich. Ja. Also damit sein Mund ausgespült. Und so hat er aber die ganze Zeit so Content drumherum gemacht. Er war irgendwo in Hamburg und dann war da irgendwie so ein witziger Spruch an einem Mülleimer. Dann hat er das gepostet. Der war in so einer random Straße in Hamburg, hat er davon so ein Bild gepostet. Keine Ahnung, also man hatte so das Gefühl, dass er wirklich das auch so genießt, in Europa zu sein. Ich habe auch gehört, dass er auf der Tour mehrmals gesagt hätte, so hey Europa, ich lasse euch nie wieder so lange allein, ich komme jetzt öfter vorbei und so. Und Highlight war dann wirklich, dass Drake auf den Wiesen war, in einem Festzelt mit den wahrscheinlich hässlichsten Lederhosen, die ich je gesehen habe. So Chanel-Lederhosen, die aussahen wirklich wie so eine Regenhose. Ich weiß nicht, was da abging, aber das war einfach so falsch.
Hauptsache so die teuersten Lederhosen, die es gibt, so von so einer Luxusmarke, aber dann scheiß aussehen. Ey, zu arg. Ey, der spielt ja auch übel viele Konzerte einfach die ganze Zeit in Deutschland oder in den europäischen Städten. Also wirklich so eine Extended Version von einer Europa-Tour. Und ich glaube auch, ich meine jetzt häufiger so gehört zu haben, dass so Ami-Rapper auch immer so ein bisschen überrascht sind von der Intensität von Moshpits. Also so im Sinne von, man spricht ja in Deutschland tatsächlich häufig über Moshpit-Probleme, aber eher in der Hinsicht, dass zu häufig und zu so random Songs Moshpits passieren, wie, keine Ahnung, bei Wildberry Lillet oder bei Komet oder so, werden schon Moshpits gezogen, so, und dass das einfach zu brutal ist und manchmal die Rapper auch selbst gar keinen Bock mehr haben, weil die haben so ihre zwei Banger-Songs oder so und dann machen Fans wirklich bei 5 Songs den Moshpit oder wissen dann gar nicht, wann sie den Mosh, das haben wir auch schon miterlebt, ne, dass so Moshpit aufgemacht wird. Und dann wissen die Fans gar nicht, wann gehen sie jetzt überhaupt rein, weil sie sich irgendwie dann doch verschätzt haben, dass da ja gar keine krasse Stelle kommt, die irgendwie abgeht. Und dann bleibt ewig dieser Moshpit offen und irgendwann traben alle so ein bisschen so beschämt zurück, so, weil dann doch nichts Krasses passiert ist. Aber anscheinend sind so die Ami-Rapper, so wie ich das mitbekommen habe, übelst impressed, wie krass es teilweise bei den Konzerten abgeht und dass sie das so nicht kennen. Ja. Finde ich irgendwie auch heftig.
Kann ich aber auch irgendwie nachvollziehen. Also ich meine, es ist von beiden Seiten wahrscheinlich was Krasses, weißt du, wenn dann schon mal jemand wie Drake zum Beispiel hier ist, dann drehst du halt auch auf 150% ab im Vergleich zu jetzt einem Deutschrapper, den man vielleicht häufiger sieht oder so. Stimmt. Aber ich würde mir auch wünschen, dass die häufiger nach Deutschland kommen. Ich habe so eine ganze Liste an Artists, die ich gerne noch mal sehen würde in diesem Leben. Und deswegen so hoffe ich, dass da noch einige kommen. Ja. Ah, wild. Ich würde sagen, für heute war's das. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Egal, ob ihr es bei Apple Podcasts hört, da könnt ihr sogar einen Kommentar da lassen und eine Sternebewertung. Oder auf Spotify, da gibt's nur diese Sterne, die man abgeben kann. Wie auch immer, wir freuen uns sehr darüber, dass wir jede Woche hier diesen Podcast für euch recorden. Und denkt auch daran, dem Podcast zu folgen. Again, egal, wo ihr den Podcast hört, könnt ihr den Podcast folgen. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge erscheint. Und damit würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wie immer, Montag mit einer neuen Folge. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.
Yes, wir hören uns. Macht's gut.